Er ist Chefarzt im Alexianer Krankenhaus für psychisch Kranke in Köln. Er ist Psychotherapeut, er ist Theologe, er ist Philosoph, er ist katholisch, er ist Berater im Vatikan und er ist Bestsellerautor. Dr. Manfred Lütz. Wenn er ein Buch schreibt, dann landet es regelmäßig ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das, obwohl er über schwierige Themen schreibt, über Gott und theologische Fragen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt über ihn, er sei ein Arzt, der scharf beobachtet, übersprudelt von Witz und Humor und der aus tiefer Liebe der alten Dame katholischen Kirche wieder den Weg zum Lichtschalter zeigt. Ich freue mich, dass Dr. Manfred Lütz bei uns zu Gast ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Bereits vor 15 Jahren, 1999, haben Sie das Buch Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der katholischen Kirche geschrieben, auch ein Bestseller. Jetzt ist das Buch in einer neuen Auflage im Padloch Verlag erschienen. Was ist denn neu an dem Buch?
Also das Neue ist natürlich, dass sich viel geändert hat. 1999 die erste Auflage, da gab es noch in der Nachfolge von Drewermann so die Vorstellung, Drewermann, das ist die moderne Psychotherapie, was ja gar nicht stimmte damals. Und ich habe dann ein Buch geschrieben damals, das die moderne Psychotherapie mal schildert. Also dieses Buch, das ist auch heute noch, ist zur Hälfte Einführung in moderne Psychotherapie, Einführung in lösungsorientierte Psychotherapie, in systemische Ansätze. Paul Watzlawick, berühmter amerikanischer Psychotherapeut, hat damals das Vorwort zu dem Buch geschrieben. Und es ist nicht eine Psychoanalyse, wie man so sagen würde, sondern eine Psychogedankenstrichanalyse. Das heißt, die Psychoanalyse als Therapieform ist eigentlich eine historische Form des 19. Jahrhunderts. Es ist nicht moderne Psychotherapie. Aber es ist schon eine Analyse der psychischen Situation der katholischen Kirche. Und das Neue an dem Buch jetzt ist, dass wir natürlich nach diesen 15 Jahren ganz viele Ereignisse erlebt haben. Wir haben Johannes Paul II., das Sterben Johannes Pauls II. Erlebt. Wir haben Benedikt XVI. Erlebt, der die Gottesfrage wieder in den Mittelpunkt stellte, gleichzeitig mit Habermas, ja, einem agnostischen Philosophen. Wir erleben jetzt Papst Franziskus und da war mir wichtig, nochmal zu gucken, was ist vielleicht gar nicht mehr so aktuell, das kann man dann rauslassen, aber was könnte auch heute behilflich sein, aus so einer Problemtrance, wie es das manchmal in der Kirche gibt, rauszukommen und auch vor allem die neuen Impulse von Papst Franziskus aufzugreifen. Ich habe dann viel zitiert aus Evangelii Gaudium, also mit Papst Franziskus Update heißt es auch. Insofern ist es ein wirklich neues Buch.
Auf Papst Franziskus kommen wir gleich noch zu sprechen. Fangen wir mal an und legen die katholische Kirche auf die Couch. Das tun Sie ja indirekt. Wir tun mal so, die Kirche sei ein Mensch. Beschreiben Sie uns diesen Menschen.
Also ich war damals Leiter einer Suchtklinik und mir ist aufgefallen, dass die katholische Kirche so ein bisschen die Mentalität einer Alkoholikerfamilie an den Tag legt. Ich habe nie behauptet, die katholische Kirche sei eine Alkoholikerfamilie, da bin ich mal falsch zitiert worden. Aber in Alkoholikerfamilien haben sie Spaltungen, ja, haben sie Frustration, haben sie eine völlige Überforderung. Und das erleben wir heute, auch heute in der katholischen Kirche in Deutschland bisweilen. Spaltungen erleben wir, ja. Es gibt in der Alkoholikerfamilie gibt es die Retter. Die retten immer den Alkoholiker, räumen ihm die Flaschen weg und so weiter. Und dann gibt es die Verfolger, das sind meistens pensionierte Retter. Die haben jahrelang gerettet und dann hat der Willi immer weiter gesoffen. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist aber Schluss. Und jetzt hauen die auf den Willi ein, damit der nicht mehr trinkt, aus bester Absicht natürlich. Und in Wirklichkeit kümmert sich um den Willi gar keiner mehr, weil diese beiden Gruppen dann nur noch miteinander beschäftigt sind. Und in der katholischen Kirche habe ich den Eindruck, dass es immer noch abgemildert, Gott sei Dank, das glaube ich schon, aber immer noch diese Gruppen von Konservativen gibt, die denken, sie können die Kirche retten und da brauchen sie den Heiligen Geist gar nicht, das machen sie ganz persönlich und sie wissen genau, was der rechte Glaube ist und so weiter. Und es gibt Progressive, die hauen auf die Kirche an mit bester Absicht, um sie zu bessern, aber wissen auch alles besser und wissen ganz genau, so müsste es gehen. Und beide Fraktionen machen eigentlich den Fehler, dass sie als Ziel ein utopisches Ziel haben, was auch ein schlechtes Ziel wäre, nämlich eine monolithische Kirche. Eine Kirche, die nur aus Konservativen besteht, hat es nie gegeben in 2000 Jahren. Eine Kirche, die nur aus Progressiven besteht, hat es nie gegeben in 2000 Jahren. Und moderne Psychotherapie befähigt uns, die Unterschiedenheit als Bereicherung zu erleben. Und das, glaube ich, ist heute wichtig und da habe ich in dem Buch zeitgenössische Beispiele genannt, wie man aus der Situation in den kirchlichen Institutionen zum Beispiel rauskommen kann. Wir üben viel zu viel als Kirche Arbeitgebermacht aus über Leute, die sich mit uns gar nicht identifizieren wollen. Und viele Debatten, die ich in Talkshows zum Beispiel habe, über katholische Sexualmoral, die kann man schon so führen, dass man sagt, bitteschön, in einer pluralistischen Gesellschaft wird man doch auch Leute mit der katholischen Sexualmoral respektieren können. So weit gehen die Leute noch. Da sagen die, gut, okay, das respektieren wir, freie Meinung. Aber dass man diese Kategorien über das Arbeitsrecht zum Beispiel bei 500.000 Menschen in Deutschland anwendet, da sagen die Leute dann, das geht zu weit. Und da muss man auch sagen, Das kann man dann nachvollziehen. Da müssen wir Änderungen erreichen. Und darum geht es auch ein bisschen in diesem Buch.
Ja, das sind so Detailfragen, gerade das katholische Arbeitsrecht. Aber darum geht es ja im Grunde gar nicht. Es geht ja um viel Grundsätzlicheres. Es geht um die Glaubens-, die Gotteskrise, die wir erleben, dass die Menschen nach Antworten suchen. Also viele Menschen interessieren ja diese Konfliktlinien zwischen konservativ und liberal gar nicht mehr. Trotzdem hat man das Gefühl, bei einigen hat sich da richtig was verhakt. Ist das so eine Art Festhalten am Konflikt aus Angst vor der unbekannten Zukunft? Oder wie würden Sie das als Therapeut sehen?
Also ich glaube, Sie haben völlig recht, das interessiert die Leute gar nicht mehr, konservativ, progressiv und so. Das interessiert sie nicht mehr. Und worum es dem Buch geht, ist, dass dieses Verhaken von Konservativen und Progressiven mal aufhört. Und dass man mal guckt, was machen wir hier eigentlich? Und das ist eigentlich der neue Impuls, den Franziskus bietet. Wenn wir nämlich aus unserem kirchlichen, manchmal spießigen Milieu rausgucken, wenn wir über den Tellerrand gucken, dann sehen wir Menschen am Rande der Gesellschaft, denen man helfen muss, in Lampedusa, aber auch hier vor Ort in Dörfern, wo Asylanten sind. Und wenn Konservative und Progressive, ja, Menschen bei einer Tafel helfen, dass sie was zu essen bekommen, dass sie Weihnachten aufgenommen werden und so weiter, dann ist das kein konservatives oder progressives Thema, dann ist das einfach christlich sinnvoll und dann werden diese Konfrontationen konservativ-progressiv plötzlich ganz irrelevant. Und das schafft Papst Franziskus und das müssen wir aufgreifen.
Darüber reden wir gleich noch. Die Kirche als ein Patient mit einer Jammerdepression fühlen sich manche Menschen jammernd ganz wohl und sind dabei ganz glücklich.
Das ist richtig. Die Psychologie sagt, Jammern macht gesellig. Natürlich jetzt hier nicht beim Domradio, aber es gibt andere Einrichtungen zum Beispiel, wo, wenn der Chef nicht im Raum ist und man über den Chef redet und über den Chef jammert, schrecklich, wie der wieder ist und was der wieder gemacht hat und so, das stabilisiert die Gruppe. Sie müssen mal sehen, zum Beispiel, wenn es einen ekligen Chef in irgendeiner Firma gibt, ist meistens die Atmosphäre unter den Kollegen super. Ja? Wenn der Chef nett ist, gibt es viel mehr Streit zwischen den Kollegen. Also jammern macht gesellig, das stimmt schon, aber ich finde, man kann es mit der Geselligkeit auch übertreiben und das scheint mir in Deutschland in der Kirche manchmal der Fall zu sein.
Und hat auch keine so gute Außenwirkung.
So
jammernde Gruppen sind keine Gruppen, die attraktiv und sexy für andere sind.
Genau, wir sagen ja, Evangelium heißt eigentlich die frohe Botschaft und ich sage immer, wenn junge Leute sagen, ihr verkündet immer die frohe Botschaft, aber euer dermatologischer Gesichtsbefund, ja, der dementiert das dauernd mit herabhängenden Mundwinkeln, das ist keine frohe Botschaft.
Da gibt es ja schon das Zitat bei Nietzsche, der sagte, ich möchte doch.
Ja, die Christen sollten mir froher aussehen. Das müssen wir auch rüberbringen und wenn wir dauernd nur Problemdiskussionen führen, die es auch geben muss, dann wird jungen Menschen, ist das alles viel zu kompliziert und hat eigentlich mit Freude am Leben, Freude an der Schöpfung, Freude auch an der Nächstenliebe, am Mitmenschen, das hat damit dann nicht viel zu tun.
Nun haben Sie Ihr Buch »Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der katholischen Kirche« 1999 in der ersten Auflage geschrieben. Was ist in den 15 Jahren danach passiert? Gilt Ihre Analyse so heute noch oder hat der Riese einige Blockaden bereits gelöst?
Ich glaube, der Riese hat einige Blockaden gelöst. Es gibt nicht mehr diese völlig starren Fronten. Mein Eindruck ist, dass es mehr Gespräche gibt. Ich glaube, viele Menschen, die eine Freude hatten, immer nur auf die Kirche einzudreschen, das ist auch kein Lebensthema. Also irgendwann geht man einfach weg und sagt, das ist mir jetzt aber auch egal. Und es hat sicherlich auch so ein paar ganz sture Konservative gegeben, die fast sektenartig so ein bisschen abgedriftet sind. In der Kirche selber ist, glaube ich, bewusster geworden, dass wir mehr und mehr in einer säkularen Gesellschaft leben, in einer weltlichen Gesellschaft, wo Christentum eine Minderheit ist und wo wir die beiden Wesensvollzüge, die wir eigentlich an die Profis abgegeben haben, stärker wieder selber übernehmen müssen, nämlich Martyria. Wir müssen uns wieder bekennen, auch der Nachbarin gegenüber. Und wir müssen Nächstenliebe nicht an den Caritasverband abgeben, der macht das ja auch so ein bisschen, aber sondern wir müssen es selber tun. Und das passiert. Also bei uns im Dorf zum Beispiel gibt es eine Tafel, das ist ganz toll, ja. Dadurch kommt man mit Menschen zusammen aus anderen Kulturkreisen, die gut bürgerliche Gemeinde, die sich sonntags immer trifft, da sind so Leute gar nicht. Aber bei der Tafel kommen diese Menschen. Und das sind die Menschen, für die der liebe Gott auch die Kirche geschaffen hat, ja, den Schwächsten, denen zu dienen. Und das macht das liturgische Feiern am Sonntag in der Gemeinde viel sinnvoller, wenn wir am Sonntag das feiern, was wir an Christlichkeit in der Woche tun und das vor Gott bringen, dann ist der Gottesdienst nicht bloß eine Ritusveranstaltung, die man zwanghaft sozusagen besucht, sondern dann macht das sozusagen ganzheitlich Sinn. Und das erlebe ich viel mehr in letzter Zeit.
Bis hierhin vielen Dank, Dr. Manfred Lütz. Papst Franziskus macht mit der katholischen Kirche, was wir auch in der Psychotherapie machen. Das sagt der Psychotherapeut Dr. Manfred Lütz. Gleich sprechen wir mit ihm darüber, was denn der Papst macht und warum das auch sinnvolle psychotherapeutische Maßnahmen sind. Dazu gleich mehr.